Dass Leute mit Macht im Musikbetrieb leider häufig Grenzen überschreiten, ist kein Geheimnis mehr. Wir haben in Treffpunkt Klassik über üble Manieren von Dirigenten oder auch Fälle von sexueller Nötigung an der Musikhochschule München berichtet, aber auch über Initiativen, die Betroffenen als Anlaufstelle dienen sollen. Aber was bringt das alles? Ändert sich was im Klassikbetrieb? Eine Report Mainz-Doku von Claudia Kafanke, die jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist, die zeichnet weiterhin ein eher dunkles Bild der Orchester- und Musikhochschulen in Deutschland, aber auch weltweit. Denn wir sehen in diesen 30 Minuten junge Frauen, die missbraucht wurden. Und wir hören von Menschen, die ihre Macht immer wieder grenzüberschreitend ausspielen. Macht, Spiel. Missbraucht vom Maestro. Claudia Kafanke ist die Autorin dieses Films und über ihre Recherchen spreche ich jetzt hier im Musikgespräch. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo.
Hallo Herr Hemmerich, danke für Ihr Interesse.
Ja, diese Reportage, die zeigt ja ziemlich deutlich, dass die Strukturen an Musikhochschulen Machtmissbrauch begünstigen können und dass die Täter auch fast unantastbar scheinen. Ich habe gesagt, das Thema ist nicht so neu. Eher hat man das Gefühl, alle wissen es und wenige tun was. Jetzt frage ich mich, wie schafft man es denn, dass die Leute ins Tun kommen? Also, dass darüber gesprochen wird in dieser Doku, ist ein erster Schritt, oder?
Das sehe ich auch so. Ich sehe auch so, dass es wichtig ist, dass auch ein breites öffentliches Bewusstsein für das Problem da ist. Sie haben das so anmoderiert, als sei das schon hinreichend bekannt, was da in den deutschen Musikhochschulen so los ist. Ich denke, dass das in der Klassikszene so ist, ja. Ich denke aber nicht, dass es der normale deutsche Durchschnittsbürger so auf dem Schirm hat, selbst der nicht, der gerne ins Konzert geht. Ich denke, das ist einfach nicht das, was man sich unter der schönen Klassik vorstellt und das möchte man auch vielleicht lieber gar nicht wissen. Und daher ist der erste Schritt, finde ich, dass man offen darüber spricht und dass die Musikhochschulen so auch ein Stück weit gezwungen werden, die Veränderungen etwas zu beschleunigen.
Ja, im Oktober, da haben Sie bzw. die Produktion ja auf Social Media auch direkt aufgerufen, dass man sich melden soll, um diese Protagonistin für den Film zu finden. Was kamen denn da für Rückmeldungen?
Ja, das hatte mir netterweise eine Sopranistin, die sich engagiert in dem Themenbereich, angeboten, dass sie diesen Aufruf macht. Ich war da erst so ein bisschen skeptisch, weil meine Erfahrung nach diversen Jahrzehnten im Journalismus ist, dass da eigentlich selten was kommt. Und in diesem Fall hat es mich regelrecht überrollt. Also ich war sehr geplättet von der Resonanz. Da haben sich Dutzende Betroffene gemeldet, mit denen ich auch fast allen dann sprechen konnte. Also da haben kaum welche dann einen Rückzieher gemacht. Und fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, jede, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, kann ich Ihre Nummer weitergeben? Ich kenne noch jemanden. Und so hat sich das unfassbar verselbstständigt. Ich habe noch in keiner einzigen Recherche in meinem Leben vorher mit so vielen Betroffenen gesprochen wie bei dieser Recherche. Also das war wirklich Wahnsinn.
Das ist schön für die Recherche, aber zeigt dann auch ein schlimmes Bild, was immer noch in dieser Branche herrscht anscheinend.
In der Tat. Und es zeigt auch, dass da ein großer Leidensdruck ist und dass die Menschen auch möchten, dass man ihnen zuhört. Das habe ich da auch ganz oft gespiegelt bekommen. Selbst wenn klar war, die möchten nicht in den Film, die möchten nicht in die Öffentlichkeit, haben ganz viele nach dem Gespräch gesagt, danke, dass Sie mir zugehört haben. Danke, dass Sie das Thema ernst nehmen und danke, dass Sie da drüber sprechen wollen.
Sie sagen, es gab einige, die es auch dann nicht in die Doku geschafft haben. Wie schafft man es dann, dass die Betroffenen dann auch so offen und mit Gesicht ihre Geschichte erzählen? Gehört da viel Betreuung auch im Team zu oder wie schaffen Sie das?
Tatsächlich habe ich mit einer der Frauen, mit der Josephine, schon im September das erste Mal gesprochen. Also das dauert, bis man da ein Vertrauen aufbaut, das ist ja ganz klar, weil die erzählen mir da worüber man einfach nicht gerne redet. Da redet man nicht gerne mit einer Freundin drüber. Warum sollte man dann im Fernsehen darüber sprechen? Und deswegen, war das ein langer persönlicher Austausch. Und auch als sie dann zum ersten Mal gesagt hatte, nach ein paar Monaten, ich mache das, ich gehe in die Öffentlichkeit, habe ich auch trotzdem nochmal gesagt, schlaf nochmal drüber, denk nochmal das Wochenende drüber nach, weil es ist ein Riesenschritt. Man muss sich sicher sein. Und bei der anderen Protagonistin, bei der Rita aus Österreich, die war Feuer und Flamme. Die wollte sehr gerne, dass das endlich an die Öffentlichkeit kommt, was ihr widerfahren ist, weil sie da glaube ich, so hat sie es mir gespiegelt, sehr viel Unverständnis erfahren hat, dass sie diesen Mann ja angezeigt hat, zumindest innerhalb der Hochschule, weil da ganz viel gesagt wurde, ja, das war doch nicht so schlimm und so. Und ich glaube, für sie war es sehr wichtig, dass die Menschen mal hören, was ihr da widerfahren ist. Und ich glaube, wer die Audioaufnahmen in dem Film gehört hat, der hat auch keine Fragen mehr.
Nee, tatsächlich nicht. Was mich noch interessieren würde, Sie haben zwei Protagonistinnen. Gibt es auch, also haben Sie in Ihrer Recherche auch festgestellt, dass Männer betroffen sind von Missbrauch in dieser Branche?
Auf jeden Fall. Also von diesen, sag ich mal, verbalen Grenzüberschreitungen sowieso, Demütigungen und Abwertungen, das ist geschlechterübergreifend. Aber ich habe auch mit Betroffenen von sexuellen Übergriffen gesprochen, ja, auch Männern.
Von der Täterseite, haben Sie in der Doku öfter gesagt, kam keine Reaktion, wenn Sie die angeschrieben haben. Hätten Sie da gerne noch mehr gezeigt oder was auch immer man da zeigen kann, ob es jetzt Rechtfertigungen sind oder gehört das nicht in so eine Doku?
Ja, also wir geben den mutmaßlichen Tätern ja immer die Chance, sich zu äußern zu den Vorwürfen. Der eine Täter hat die Chance gar nicht wahrnehmen wollen, der andere hat eine Anwaltskanzlei vorgeschickt. Das ist auch meiner Erfahrung nach das übliche Prozedere. Und ich weiß auch nicht, wie viel Raum ich diesen Menschen eingeräumt hätte. Es ist natürlich rein spekulativ, wenn sich jemand wirklich ehrlich entschuldigt hätte, aber die Szene hat mir ein bisschen ein anderes Bild gespiegelt und auch die Reaktionen. Also die SMS, die im Film ist, die können Sie ja auch sehen von einem der Täter oder der mutmaßlichen Täter. Das macht mich sprachlos, dass ein mutmaßlicher Täter nach 14 Jahren versucht, da wieder Kontakt aufzunehmen, um darüber zu sprechen.
Dass, und sich selber vielleicht ein reines Gewissen auch zu machen, oder?
Genau, oder seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder zu versuchen, die Berichterstattung zu verhindern. Das wird es ja wahrscheinlich eher gewesen sein. Weil, ne, also um sich selbst reinzuwaschen, da hätte man ja vielleicht auch mal nach 14 Jahren vorher drauf kommen können, dass es nicht okay ist, einer 15-Jährigen die Hand in die Hose zu stecken. Ja. Und deswegen, das war ja ganz klar, das war eine Reaktion auf meine Anfrage. Und dann zu versuchen, die Berichterstattung zu verhindern durch ein Gespräch, um das man herzlich bittet, das finde ich auch einfach super egoistisch und zeigt, dass da auch eine Retraumatisierung der Person in Kauf genommen wurde.
Missbrauch gibt es in vielen Branchen und auch in vielen Universitäten und Studiengängen. Aber ist es in der Musikbranche vielleicht gerade so schlimm? Das kommt mir in dieser Doku so ein bisschen so vor, weil es diesen Geniekult immer noch gibt oder weil man die Leute so auf einen Sockel stellt und mit dem Können der Menschen das entschuldigt, was sie vielleicht in den sozialen Komponenten vermissen lassen.
Ja, ganz klar. Weil die Studierenden, die gehen ja nicht an eine Hochschule, weil sie sagen, ach, ich möchte jetzt in Köln studieren, die Stadt gefällt mir so gut oder in Stuttgart, sondern die sagen, da lehrt der und der oder die und ich möchte bei der genauso spielen lernen oder singen lernen. Und wenn man auch mal in die Lebensläufe guckt von MusikerInnen, da steht ja nicht, wo haben die gelernt, sondern bei wem haben die gelernt. Das ist das Wichtige im Portfolio, das stehen zu haben. Und dann zu sagen, der wurde jetzt übergriffig, den jetzt sozusagen anzuzeigen, selbst wenn es nur innerhalb der Hochschule ist, das ist ein wahnsinnig großer Schritt, weil man ja auch auf den Fluren der Hochschule gespiegelt bekommt, was das für ein toller Musiker, für eine tolle Musikerin ist. Und vielleicht hat man auch schon das ein oder andere Gerücht auf dem Flur gehört. Dann hat man auch noch den Eindruck, okay, es wissen sowieso alle, aber es passiert nichts. Also passiert dann auch nichts, weil einfach zu viele immer noch wegsehen.
Und das, was wir dagegen tun können oder was die Hochschulen tun können, das ist einmal Anlaufstellen einrichten, das haben Sie ja auch schon gesagt, das machen viele, oder Disziplinarverfahren dann auch zulassen. Aber eigentlich ist es ja auch, diese Leute nicht auf den Sockel zu stellen und nicht mehr diesen Geniekult zu fahren. Aber kriegen wir das hin?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, es sollte mehr auch das Pädagogische in den Vordergrund gerückt werden. Wie kann jemand überhaupt lehren? Hat überhaupt jemand Lehrerfahrung, der an so eine wichtige Stelle gesetzt wird? Das sind ja auch Professuren. Das heißt, das sind ja auch lebenslange Arbeitsverhältnisse, die sehr, sehr sicher sind und sehr, sehr unumstößlich und unantastbar. Und die Professorin Isabel Heiß sagt es in meinem Film ja, klar, es gibt eine künstlerische Exzellenz, aber es gibt auch eine menschliche Exzellenz. Und da sollten wir mehr drauf schauen, dass das an Wichtigkeit gewinnt. Aber Ich glaube, das ist schwierig, weil es ist einfach ein großer Konkurrenzkampf, auch unter den Hochschulen, ein internationaler Konkurrenzkampf. Und diese Genies, die Koryphäen, die sind ja auch eine Währung, weil die ziehen die Studierenden aus der ganzen Welt an.
Sagt Claudia Kafanke über ihre Recherchen zum Thema Machtmissbrauch im klassischen Musikbetrieb. Ja, vielen Dank für die Einblicke und alles Gute Ihnen bei der weiteren Arbeit.
Danke, Herr Hemmerich. Ihnen auch alles Gute.